Coldplay live in Technicolor 2. Ich hatte es schon eingangs der Sendung gesagt, wir wollen nochmal zurückblicken auf den Henry-Nannen-Preis. Im letzten Medienmagazin wurde er ganz kurz erwähnt als eine Veranstaltung, bei der auch Spiegelkollegen ausgezeichnet wurden. Und justament der Spiegelreporter René Pfister wurde für ein Porträt geehrt, das den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer beschreibt. Nach der Juryentscheidung wurde durch eigene Bekundung Pfisters bekannt, so heißt es nun in einer Pressemitteilung der Jury des Henry-Nannen-Preises, dass die Eingangspassage der preisgekrönten Reportage eine detaillierte Schilderung von Seehofers Umgang mit seiner Modelleisenbahn im Keller seines Ferienhauses entgegen dem Eindruck der Leser und aller Juroren nicht auf der eigenen Wahrnehmung des Autors beruht. Die Glaubwürdigkeit einer Reportage erfordert aber, dass erkennbar ist, ob Schilderungen durch die eigene Beobachtung des Verfassers zustande gekommen sind oder sich auf eine andere Quelle stützen, die dann benannt werden muss. Die Jury hat deswegen am 8. Mai die Reportage Pfisters und die Preisvergabe noch einmal intensiv diskutiert und am Ende mehrheitlich entschieden, ihr Urteil zu revidieren. René Pfister wird der Preis aberkannt, so heißt es bei der Jury. Ich gebe jetzt nicht vor, bei der Preisverleihung oder Jury-Sitzung dabei gewesen zu sein, sondern begrüße jetzt am Telefon den Journalisten und Journalisten-Ausbilder, Trainer für den richtigen und verständlichen Gebrauch der deutschen Sprache, Wolf Schneider. Hallo, denn Sie waren dabei, vor allem als Preisträger für Ihr journalistisches und publizistisches Lebenswerk.
Ja, ich war dabei und ich finde schon die Verlesung des Textes, die Sie eben vorgenommen haben, macht das ziemlich Lächerliche der ganzen Aktion deutlich. Eine korrekt beschriebene Eisenbahn hat er nur sich beschreiben lassen, statt sie selber zu betrachten. Eine Unterscheidung, die Leser, wie ich meine, überhaupt nicht interessiert, die protokollarisch ein bisschen gegen die Sitten des Journalismus verstößt. In der Reportage soll man selber gelesen haben. Aber hier wird aus der Mücke ein Elefant gemacht. Ich finde, ein lächerliches Drama ist erst dadurch entstanden, dass die Jury ihm den Preis aberkannt hat. Eine Minderheit der Juroren, zu der gehören die von mir aus prominenteren Journalisten, war gegen die Aberkennung. Das Ganze überhaupt als Ohrfeige, Skandal und Blamage verkauft wurde in der Presse und so, als ob uns das alle furchtbar bewegt hätte an dem Abend. Also ich habe mich stundenlang unter Hunderten von Leuten bewegt und es hat überhaupt keinen bewegt. Es ist eine unglaublich aufgeblasene Presseente. Ich finde das sehr ärgerlich.
Aber jetzt nochmal, weil Sie auch Leiter der Henry-Nannen-Schule waren und auch Journalismus direkt knallhart gelehrt haben. Also ja. Ohne, dass man jetzt da rummauscheln kann und sagen, naja, eine Reportage ist vielleicht doch nicht das, was man erlebt hat oder doch. Gibt es nicht wirklich Kriterien, was eine Reportage ist?
Das würde ich mal selber erlebt haben. Aber es ist auch eine Reportage preisgekrönt worden, in der eine Reporterin der Zeit einen Mord geschildert hat, bei dem sie unstreitig nicht dabei war. Sie hat ihn halt rekonstruiert. Ich sage ja nicht, dass das korrekt wäre. Nur, wenn einer eine Eisenbahn, man stelle sich vor, drei Absätze lang beschreibt er eine Eisenbahn im Keller eines Politikers und er hat die Beschreibung, die völlig korrekte Beschreibung aus zweiter Hand und er hat sie nicht selber gesehen. Das ist ein kleiner protokollarischer Verstoß. Ein Schüler Meier aufstehen, setzen, Ende. Dass man daraus ein Drama macht und so tut, als hätte uns das den Abend versaut oder sonst etwas, ist absolut lächerlich. Das ist ein journalistisches Eigentor. Dazu kommt ja das weitere Ärgernis. Die ganze Veranstaltung, 3 Stunden lang, 7 Preisträger, 1200 Gäste, mehrere hundert der prominentesten Journalisten Deutschlands, viele Größen aus Show und Politik, wird vollständig darauf reduziert, dass ein Mensch einen Besuch im Eisenbahnkeller von Herrn Seehofer 3 Absätze lang nicht sauber deklariert hat. Das klingt mir also so, als ob die Presse über einen Staatsbesuch nur berichten würde, dass ein Vogel dem Staatspräsidenten auf den Hut gekackt hat. Das ist überhaupt keine Relation. Das ist eine schreckliche Wichtigtuerei der Presse, die glaubt, dass man mit 3 nicht sauber gekennzeichneten Absätzen nun einen Skandal ausbreiten könnte, spaltenlang. Und die ganze übrige Veranstaltung hat es überhaupt nicht gegeben.
Aber vielleicht ist das ja auch eine Kritik am Spiegel, der ja das zu einer Methode gemacht hat. Also zumindest mein Eindruck, dass fast alle Artikel im Spiegel immer so anfangen, als wäre man dabei gewesen.
Das kann man natürlich sagen. Das ist eine grundsätzlich mögliche Kritik am Spiegel. Das wusste aber die Jury auch vorher.
Zumal ein Spiegel-Chefredakteur in der Jury sitzt.
Er hat ja nicht behauptet, bei einem Drama dabei gewesen zu sein. Er hat nur den Eindruck erweckt, er hätte eine elektrische Eisenbahn gesehen und in Wahrheit hatte sie sich beschreiben lassen. Lassen Sie das doch mal auf der Zunge zergehen. Wie soll denn das ein Drama sein? Das ist ein erhobener Zeigefinger, Freund. Ganz korrekt ist das nicht.
Ja, und über all diesen Eklat oder vermeintlichen Eklat hat man eins vergessen, nämlich, dass Sie zum Beispiel für Ihr journalistisches und publizistisches Lebenswerk geehrt wurden. Dann am Abend sicherlich
ja,
hatten Sie
die ganzen übrigen Preisträger kamen eben nicht vor, ja. Mhm.
Ich habe mich wirklich gefreut, weil Sie jemand sind, den man nicht nur versteht, sondern der will, dass auch andere verstanden werden. Also Hier an dieser Stelle meinen aufrichtigen Glückwunsch. Und vielleicht gibt es ja etwas, das Sie uns vielleicht insofern sensibilisierend mitteilen können, was vor, ich weiß nicht wann, 60 Jahren, so lange beschäftigen Sie sich mit der deutschen Sprache, ein bisschen genauer habe ich nachlesen können, gab es sowas wie ein Schlüsselerlebnis mit Schlamperei in der Sprache?
Ein Schlüsselerlebnis mit Schlamperei? Nein, gab es nicht. Nein, ich bin in einem literarisch interessierten Elternhaus aufgewachsen. Ich habe von amerikanischen Offizieren in deutscher Sprache den angelsächsischen Journalismus gelernt bei der Neuen Zeitung. Das ist ja, der ja ein vorbildlicher Journalismus ist. Bin nun seit 62 Jahren journalistisch tätig und verfolge, dass es dort Wandlungen in der Sprache gibt. Es geht ein bisschen bergauf und vieles bergab, aber irgendein Schlüsselerlebnis hatte ich nicht.
Aber dennoch beschäftigen Sie sich kontinuierlich und fast ohne Wirkung, behaupte ich jetzt mal. Denn Sie schärfen gelegentlich mal den Blick oder kritisieren Kollegen. Aber letzten Endes, die Sprache walzt sich durch uns hindurch und wird sogar im Duden falsch aufgenommen. Sie haben zum Beispiel so einen kleinen Fall geschildert in Ihrer Videokolumne bei der Süddeutschen Zeitung, wo ein Erdbeben für Todesopfer sorgt. Ein Erdbeben kann nicht sorgen. Das macht das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel oder eine andere Hilfsorganisation.
Ja. Das ist eine Schlamperei, die so in den letzten 5 bis 10 Jahren aufgetreten ist, dass man Sorgen für nicht mehr als fürsorgliche Handlung besteht, sondern dass also ein Erdbeben für Todesopfer sorgen kann. Oder es hieß bei dem Londoner U-Bahn-Attentat vor ein paar Jahren, die Attentäter wollten für möglichst viele Todesopfer sorgen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Attentäter wollen für Todesopfer sorgen, so kommt man ja noch dabei heraus, was das für ein Quatsch ist. Ja, es gibt einige zusätzliche Schlampereien, die früher nicht da war. Die Sprache bewegt sich. Mein Einfluss ist größer als null, indem ich also nun seit 32 Jahren Journalisten ausbilde, nach wie vor in den 3 deutschsprachigen Ländern mehrere Seminare pro Jahr mache und indem ich Sprachbücher mit mehr als 1 Million Auflage verbreitet habe, ist wohl mein Einfluss messbar, aber natürlich insgesamt am Sprachverhalten der fast 100 Millionen Menschen deutscher Muttersprache gemessen sehr gering, ja.
Kann man Sie als Sisyphus bezeichnen?
Nein, Sisyphus hatte ja die Wirkung null. Der Stein rollte immer wieder runter. Ich behaupte, meine Wirkung ist etwas größer als null.
Ja, aber es heißt immer noch Attentatsversuch, obwohl ich bei Ihnen nachlesen konnte, dass Attentat ja schon der Versuch der Tötung ist. Und man liest oder hört auch sehr oft, das macht Sinn, aus dem Englischen einfach so ins Deutsche übernommen. Und es gibt unendlich viele kleine Sachen, die sich dann zu einem großen Haufen der Verständnislosigkeit anhäufen.
Verständnislosigkeit ist das nicht so sehr. Also das macht Sinn, versteht ja jeder. Es ist halt eine kleine Schlamperei, weil es unmittelbar aus dem Englischen übernommen ist. Darüber kann ich mich nicht direkt aufregen, aber ich liege halt auf der Lauer. Die Berufsschreiber, einerseits Journalisten, andererseits unterrichte ich auch Öffentlichkeitsarbeiter, Pressesprecher, Redenschreiber über sauberes Deutsch. Ich gebe mir halt Mühe, eine saubere Sprache aufrechtzuerhalten, die letzten Endes ja auch den Lesern dient. Denn das Attentäter für Todesopfer sorgen ist ja auch für einen Leser, der nur ein bisschen nachdenkt, eine idiotische Ausdrucksweise.
Man kann von der Bibel lernen, habe ich wiederum von Ihnen gelernt, und auch von Erpressern. Beschreiben Sie das mal. Was haben Bibel und Erpresser gemeint?
Von Erpressern kann man nicht lernen, sondern Erpresser sind halt Leute, die mit Sicherheit davon ausgehen können, dass man ihren Text liest und wahrscheinlich 2- und 3-mal. Und das ist also polemisch zugespitzt ein Unterschied zu Journalisten, die nicht davon ausgehen können, dass etwas gelesen wird, bloß weil sie es geschrieben haben. Und Blogger haben es dann auch viel schlechter als Journalisten. Die ist ja ganz ungewöhnlich, dass die oft gelesen werden. Meistens sind sie ja völlig aufs Schreiben beschränkt. Das normale Schicksal eines Journalisten ist, dass sein Artikel vielleicht von 50% ein paar Zeilen lang gelesen wird und von 1% bis zur letzten Zeile, dass man also um die Leser ringen muss. Das ist ständiges Journalistenschicksal. Und das wird nun dadurch erschwert, dass mithilfe von Blog- und Computerverbreitung das Textangebot dramatisch gestiegen ist, nicht aber die Leselust. Also wer gelesen werden will, muss ich mehr Mühe geben, mit einer sauberen Sprache und mit einer sehr interessanten Darstellung noch das Unwahrscheinliche zu erreichen, dass man wirklich gelesen wird.
Damit wird klar, dass es Ihnen nicht um Haarspalterei geht oder um überhaupt die Wiederherstellung nicht einer Korrektur, die sich, sagen wir mal, irgendwelche Duden-Leute ausgedacht haben oder Journalistikprofessoren.
Nein, also ich habe ja nur beruflichen Umgang nur mit Berufsschreibern, also Journalisten einerseits, Öffentlichkeitsarbeit andererseits. Die haben mit der Grammatik überhaupt kein Problem. Die korrekte Grammatik lehrt Bastian Sick, das macht er wunderbar. Ich höre dort auf, wo die Deutschlehrer aufhören und wo Bastian Sick aufhört, nämlich, dass man mit völlig korrekter Grammatik ein abscheuliches Deutsch schreiben kann, bei dem man 43 Wörter lang auf ein Wort wartet, das dann schließlich von hinten her den ganzen Satz mit Sinn erfüllt. Sowas lässt ja die deutsche Grammatik zu. Oder dass man andauernd von auf unanschauliche Weise oder mit pompösen Fremdwörtern am Verständnis und am Interesse der Leser vorbei jongliert. Also meine Basis ist, die Grammatik stimmt bei euch, aber nun fängt bitteschön die Arbeit an, denn ein korrekter Text ist viel zu wenig, wenn er denn gelesen werden will.
Nun haben Sie den Preis, den Henry-Nenn-Preis 2011 für Ihr Lebenswerk. Das klingt so nach Abschluss, aber Sie sind mit 85, letztes Wochenende hatten Sie Ihren Geburtstag, nach wie vor immer noch scharf im Denken und man hat nicht den Eindruck, dass Sie sich jetzt mit diesem Preis zufrieden geben.
Nein, durchaus nicht. Das habe ich auch gleich in meiner Dankesrede gesagt. Das Wort Lebenswerk gefalle mir nicht so ganz. Es schmeckt so ein bisschen nach gewesen und plusquamperfekt. Und da war ich aber gerade am Vormittag dieses Tages Helmut Markwort begegnet, dem alten Herausgeber von Focus. Und er hatte mir gesagt, nennen Sie es doch Lebensabschnittpreis. Und das habe ich dann auch öffentlich selbstironisch gesagt. Ich bin mitten im Geschäft und habe die Absicht, noch ein paar Jahre weiter tätig zu sein. Zurzeit bin ich also an Journalistenschulen und in Wirtschaftsunternehmen für ihre Öffentlichkeitsarbeit da so gefragt, dass ich mich dem beinahe hauptberuflich widmen kann, während ich nebenher natürlich ein Buch schreibe.
Dann geben Sie mir doch jetzt noch einen unentgeltlichen Ratschlag zum Schluss. Was hätte ich bei diesem Interview anders machen sollen?
Ja, eigentlich gar nichts, außer dass Sie, indem Sie minutenlang über diesen aufgeblasenen Käse von dem angeblichen Drama geredet haben, und ich finde, das hätte in 30 Sekunden auch genügt.
Ja, ich nehme die Kritik an. Vielen Dank, Wolf Schneider. Im Podcast bleibt alles so, wie es eben gehört war, drin. Wolf Schneider erhielt den Henry-Nenn-Preis 2011 für seinen Lebensabschnittpreis, sagten Sie?
Ja.
Abschnitt, genau. Dankeschön und toi 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 und möglichst noch viele aufgespickte Stielblüten.
Vielen Dank.
Tschüss.